Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast. Heute wieder einmal mit einer Dental Late Night Show mit meinem hochgeschätzten Mitbegründer der Dental Late Night Show und lieben Freund Dr. Stefan Helker aus Herne. Ja, heute sprechen wir im zweiten Teil über die Unabhängigkeitsmachung. Es ist natürlich ein ernsteres Thema. Man hat keine Lust, sich damit zu beschäftigen, mit Systemumstellung, mit einer saubereren IT, wo man die Daten auch hier hosten kann und nicht irgendwo übersee und so weiter und so fort. Aber es ist dennoch ein sehr wichtiges Thema. Und irgendwann wird man mal daran zurückdenken und wird sagen, okay, hätte ich mal das ein oder andere davon gemacht, vielleicht nicht alles, aber so ein paar kleinere Sachen würden dann doch sehr, sehr helfen. Heute der zweite Teil. Öffnen wird Stefan mit einem kleinen Update zu seinen aktuellen Projekten in der Denta 1 Klinik in Herne, was er gerade macht. Super spannendes Patientenkategorisierungsprojekt führt er gerade voran. Er kategorisiert die Patienten, er kriegt 400 Anrufe pro Tag. Er muss da so ein bisschen gucken, wie kann er die Alttermine besser unterbringen und so weiter und so fort. Das alles erklärt er und danach gehen wir direkt ins Thema. Und das nächste Thema in der Late Night Show im Mai werden wir mal wieder das große KI-Update zum Einsatz von KI in der Klinik geben. In diesem Sinne, mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun geht's auf ins Gespräch mit Stefan. Stefan, erstmal Servus und Hallo, ich hoffe, dir geht es gut und du hast gute Stimmung, gute Laune.
Jo, ich habe ganz gute Laune. Frühling ist da, Wetter ist schön. Heute ein, zwei wichtige Personalentscheidungen im Positiven getroffen, dann ist immer gut, wenn man gute Leute ins Team holt. Also ein, zwei sehr, sehr coole potenzielle A-Player quasi eingestellt. Das ist immer eigentlich fast das Geilste so, muss ich ehrlich sagen, mittlerweile.
Was sind denn deine aktuellen Vorhaben? Also jetzt nicht Projekte im Sinne von, man baut sich nochmal eine Dental-Klinik, aber was sind denn in dem Jahresplan, den du jetzt hast, so die aktuellen Nüsse, die du knacken musst?
Wir haben drei sehr krasse Prioritäten. Das eine ist, mehr Leistungserbringer einzustellen. Ich habe 10 Zahnärzte in den letzten 9 Monaten verloren durch Schwangerschaft, Selbstständigkeit, das meiste Schwangerschaft, 5 Schwangerschaften. Herzlichen Glückwunsch, aber ist für einen Unternehmer immer relativ hart, auch teilweise sehr gute LeistungserbringerInnen. Und wir wollen ja eigentlich wachsen. Ne? Wir haben jetzt von den 10, die wir verloren haben, glaube ich schon 8 oder 9 wieder ersetzt, aber wir wollten eigentlich schon bei +3 sein, also brauchen wir eigentlich 13, also sind noch, der Gap ist noch 4. Und heute haben wir einen eingestellten, sehr, 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 sehr guten. Also ist der Gap, glaube ich, noch 3 momentan. Das zweite ist ein viel geileres Projekt. Wir haben eigentlich zu viele Patienten für das, was wir an Stunden anbieten. Also bauen wir gerade verschiedene Filter ein. Das eine ist ein Neupatientenfilter und das zweite ist ein Bestandspatientenfilter. Und wir haben dadurch, dass wir das DentaVision 360 haben, jetzt die Möglichkeit, Patienten zu klassifizieren und zu scoren. Und wir haben das an unsere Telefonanlage angebunden. Und jetzt kriegt jeder im Callcenter direkt ein Pop-up mit einer Scorekarte von einem Patienten und er sieht zum Beispiel dann so Dinge wie Termintreue und ja, was der Patient bei uns, ob der zur Prophylaxe kommt oder nicht. Und dementsprechend haben wir verschiedene Service-Level eingeführt für die verschiedenen Patientenklassifizierungen. Und damit können wir unseren Patientenstamm selektieren. Das ist ultra krass. Also es ist, glaube ich, das erste Mal, dass es in Deutschland so jemand macht.
Also seit wann macht ihr das? Punkt A, Punkt B. Okay, habt ihr da schon Erkenntnisse?
Ja, voll. Ist mega. Also Neupatientenklassifizierung klappt sehr, sehr gut, dass man erstmal konzeptionelle Fragen vorab klärt so ein bisschen. Weil wir haben gemerkt, dass Leute, die mit Spezialanliegen kommen, ist super, passt alles. Ne? Implantatberatungen, die kommen auch alle. Aber so Patienten, die einfach nur einen neuen Zahnarzt suchen, kommen häufig mit einer Erwartung, die nicht mit unserem Konzept matcht. Und deswegen haben wir gesagt, ziehen wir da vorher einen Vorabfilter rein. Und dann bei dem Thema mit der Scorecard, das geht jetzt gerade diese Woche live. Also da haben wir noch nicht so viele Erfahrungen, aber es ist technisch schon angebunden und wir müssen jetzt einfach gucken, wie wir das jetzt umsetzen. Aber im Endeffekt musst du als Praxis ja dann entscheiden, was du damit machst. Also wenn du das Technische hast und das läuft, ist es nur eine Frage des Trainings des Personals. Also das heißt, du musst dann gucken, dass die das natürlich sehr charmant machen und fair. Ne? Aber du hast das ja in jeder Airline, ne? Dass jemand, der einen VIP-Status hat und jemand, der bei uns regelmäßig zu seinen Terminen kommt und unserem Konzept folgt, der hat bei uns dann automatisch wie so eine Art VIP-Status. Der kriegt dann halt auch einen besseren Service. Und damit sorgen wir dafür, dass wir diese Patienten auf jeden Fall behalten, dass die Churnrate bei unseren präferierten A- und B-Patienten eben niedrig ist und der Rest muss ich dann halt hineinreihen.
Was heißt für euch besserer Service?
Schnellere Termine. Im Telefon, im Callcenter haben wir dann die Agents, die dann halt speziell dafür drangehen, dass wir gucken, dass die Leute bei uns dann natürlich extrem schnell durchkommen. Und wir gucken, dass zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Kostenanfragen sind, dass die dann eine schnellere Rückrufzeit kriegen. Also, dass die einfach priorisiert, protegiert werden. Weil wir haben nur eine bestimmte Kapazität. Also wenn Kapazität für alle da ist, zum Beispiel ist es jetzt nicht so, dass ein Patient, der jetzt bei uns in die C-Kategorie fällt, D ist zum Beispiel, trennen wir uns von. Das heißt, der ist unter dem, was wir akzeptieren. Ne? Zum Beispiel Termintreue unter 70%, gar keine Bereitschaft am Prophylaxe-Konzept teilzunehmen. Das sind so zwei hart Red Flags. Und C-Patienten ist dann halt so, dass wir gucken, wo ist was frei. Ne? Aber dass man, wenn man dann eben nichts frei hat, bei einem A-Patienten würden wir uns dafür ein Bein ausreißen. Und würden gucken, der muss auf jeden Fall irgendwo nebenbei bestellt werden. Das muss klappen. Wir müssen genau diesen Patienten zufriedenstellen.
Ja, okay, verstehe ich. Wie viele Anrufe bekommt der denn aktuell pro Tag?
400.
Wie viele kommen durch?
80% ungefähr, beim ersten Versuch. Schon relativ viele.
Bist du zufrieden mit der Quote oder sollte das noch?
Nein, ist zufrieden. Du kannst nicht 100% haben. Wir sind besser, als wir bisher jemals waren und wir kennen unsere Beschwerdequote gerade auf die Erreichbarkeit der Praxis und die Erreichbarkeit der Praxis momentan mit 4,6 von 5 bewertet. Also macht es keinen Sinn, jetzt noch mehr Leute dahin zu setzen, um auf ein 4,9 zu kommen. Also für die letzten 0,x, so dass du auch in der Peak-Time alle annimmst, musst du so viel mehr an, also wir machen ja schon mehr als die meisten, wir hatten ja das Thema mit Dr. Lipp schon, ne? Dass einige gar kein Telefon mehr haben. Wir sind eine der wenigen Praxen, die 3 Leute da unten sitzen haben und haben die Möglichkeit. Ich sag's mal so, ne? Also selbst bei uns das normale Service-Level ohne A- und B-Status ist bei uns besser als bei den meisten anderen Praxen ohne Klassifizierung. Und dann das dritte Projekt ist, kann ich dir auch noch kurz erzählen, dass wir momentan die Dashboards, also das ist Rollout für DentaVision 360, dieses Quartal fertig wird. Wir haben auf der dentalen Themenwelt und beim Nobel-Symposium unseren Launch geplant für das Produkt. Das heißt, ab da werden wir an den Start gehen, auch mit genau diesen Features, ne? Also zum Beispiel diese Scorecard und was wir auch zum Beispiel haben jetzt ganz neu, eine Liste, wir kriegen pro Woche einmal eine Liste an Patienten, die ein Jahr nicht mehr da waren, diese Churn-Liste, ich glaube, die habe ich dir schon mal erzählt und die ist dann jetzt mittlerweile geclustert nach A, B, C, D, dann gucken wir, dass wir versuchen, die A- und B-Patienten zurückzugewinnen und die C und D, die versuchen wir gar nicht mehr zurückzugewinnen und was wir jetzt auch machen, ist eine selektive Recall-Liste. Das heißt, wir können selektiven Recall machen, dass erst alle A-Patienten angeschrieben werden, dann die B-Patienten, wenn es nicht voll wird und erst dann die C-Leute. Klingt jetzt total hart, ne? Aber am Ende des Tages ist jede Praxis ihres eigenen Glückes Schmied und ein C-Patient bei uns kann ja woanders ein A-Patient sein.
Ich meine, es kommt auch immer darauf an, auf die Punkte, die du auswählst. Und du hast ja fairerweise einen Punkt genannt und den als Hauptpunkt benannt und den immer wieder benannt und nicht nur heute, sondern auch früher. Und das ist immer und immer und immer wieder die Termintreue.
Ja.
Ich glaube, jeder hat ein Riesenverständnis dafür, wenn ein Patient seine Termintreue nicht zeigt, dadurch Leerzeiten in der Praxis verursacht, dadurch einem anderen Patienten die notwendige Behandlung verbaut, ohne dass der Behandler in der Zeit was machen kann. Ich glaube, wenn man die Kaskade mal zu Ende denkt, dann ist das für mich einer der aller stärksten Red Flags und Gründe, einen Patienten entsprechend zu kategorisieren.
Ja.
Wir haben immer Patientenkategorisierung vorgenommen, schon vor 20 Jahren haben wir das gemacht, 2006 haben wir schon die ersten Systeme gehabt und Termintreue war immer ein ganz, ganz großer Punkt und die Bereitschaft, sich auch prophylaktisch zu betätigen, war ein ganz, ganz großer Punkt. Also du erzählst da nichts Hartes in dem Sinne, ich benutze deine Wörter. Für mich konkret im Gegenteil. Du kannst ja nicht den Prozess deiner Praxis dadurch torpedieren, dass du da sozusagen Prozesssteinchen drin hast, die nicht funktionieren.
Ja.
Und Termintreue und fehlende Bereitschaft zur Prophylaxe, so dass du nachher nur noch flicken musst und dann auch noch gepaart mit keiner Zuzahlungsbereitschaft, dass du dann billig flicken musst, so, dass du weißt, dass du immer wieder auf den alten Ausgangspunkt zurückkommst, das ist natürlich auch nichts, was eine Zahnarztpraxis dann gerne macht.
Also wir haben 8 Metriken, die in die Scorecard einfließen und Termintreue und Prophylaxefrequenz machen aber schon 55% aus. Und die anderen 45% sind 6 weitere Metriken, die nenne ich jetzt aber hier nicht. Das ist unsere Secret Source so ein bisschen. Aber ich sag's mal so, ne, selbst wenn du nur pünktlich zum Termin kommst, einer ist zum Beispiel auch, ob du Negativ-Tags hast, zum Beispiel Unfreundlichkeit. Ja, dann gibt es halt direkt einen kleinen Minus. Wenn du die 3 Sachen hast, ne, du bist ganz normal, also nicht unfreundlich, kommst zum Termin und kommst einmal im Jahr zur Prophylaxe, dann bist du bei uns schon im B-Tier.
Ja, eben. Da hast du doch schon alles erreicht. Ja.
Genau. So, und wenn du ein bisschen unpünktlich bist, dann musst du halt ein paar andere Features mitbringen, um ins B-Tier zu kommen. Ne? Dann musst du halt hier und da vielleicht auch mal 1 Euro ausgegeben haben oder musst vielleicht mal bei uns gewisse Dinge halt mal umgesetzt haben. Also das ist ein cooles System. Wir haben das sehr lange getweakt und haben dann geguckt, wir haben es geschaut, dass die Top 10% in das A-Tier fallen, die Bottom 10% ins D-Tier und dann wie so eine gaussische Verteilungskurve, dass wir B und C sozusagen dann die 80% in der Mitte haben. Solange haben wir die Gewichtungen halt getweakt und jetzt sind wir da sehr, sehr zufrieden mit und es kommt fast gar nicht mehr vor. Also wir haben dann uns hunderte von Patienten händisch rausgesucht und geschaut, anhand des Scorings passt das, würden wir den da jetzt auch so vom Kopf her einsortieren und es hat zu 95% sehr gut gepasst. Und das ist geil ja. Und das sind alles Metriken, die wir nicht händisch erfassen müssen, sondern die wir sowieso erfassen. Das bedeutet, das Scoring ist für jeden Patienten, der mindestens 3 Termine hat, dann aktiv. Und das werden wir allen Praxen ab Juni anbieten können. Das ist so krass, ne? Das ist so ein krasser Gamechanger.
Das glaube ich. Ja, cool. Stefan, lass uns mal heute rein ins Thema und lass uns mal in einer der nächsten Shows mal ein Recap von den ersten, sagen wir mal, 2 Monaten der Patientenkategorisierung nach dem neuen Modell von dir nehmen.
Das ist super spannend.
Da machen wir ja unbedingt eine Show. Verabreden wir direkt am Ende dieser Show. Aber jetzt gehen wir erstmal in das Thema Praxis ohne Amerika, beziehungsweise wie kann eine Praxis unabhängig werden. Ich habe das Thema ein bisschen vorbereitet, deswegen werde ich da heute mal ausnahmsweise mal ein bisschen mehr Gesprächsanteil haben. Letztes Mal haben wir schon das eine oder andere durchgesprochen. Ich gehe heute mal durch die 3 Themen, die ich mitgebracht habe. Einmal das Bildgebungsproblem, großes Datenvolumen, hohes Risiko. Also das ist ja aktuell noch gar nicht erfasst, dass das in irgendeiner Art und Weise massenhaft ausgelesen werden kann. Massenhaft benutzt werden kann, ne? Anders als deine persönlichen oder deine Finanzdaten, die sind ja schon massenhaft bekannt und werden benutzt. Diese Daten werden noch nicht benutzt. Diese Systeme liegen fast immer, fast ausschließlich auf US Clouds und hier haben wir wohl auch ein Thema, was in den nächsten Jahren größer auf die Zahnarztpraxis zukommen wird. Aber ich habe es erstmal umrissen. Was dahinter steckt, sind, schauen wir uns mal die Cloud-Speicher ab und schauen wir uns mal ab, wo die Dinger denn überhaupt abgelegt werden. Wir kennen alle Dropbox, wir kennen Google Drive, wir kennen OneDrive. Alle von diesen Daten sind in US-Rechenzentren. Wir wissen, dass alle diese Daten abgegriffen werden. Die sind quasi für die US-Agency, die einen Zugriff haben will, sind sie. Aber das ist möglicherweise auch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass man schlussendlich andere nicht-europäische, nicht-deutsche Firmen die Möglichkeit gibt, auf deinen Daten zu trainieren, auf deinen Gesundheitsdaten zu trainieren, dass die dann auch die 2. Generation an den Systemen, die auf der 1. Generation, sprich auf diesen ganzen Daten sitzen, die Daten sitzen eh schon alle in den USA und die neuen Geschäftsmodelle, die Gesundungssysteme, die gebaut werden können, die sitzen dann schon wieder in den USA, weil die alle auf Basis dieser Daten trainiert werden können. Die AGBs geben das her, dass sie diese Daten zu Trainingszwecken benutzen können in der Regel. Dann nutzen Praxen, und das ist dann vielleicht etwas, was man schon mal leichter abstellen kann, Rechnungen, Verträge, Mitarbeiterdaten, dass diese Sachen sehr leicht und sehr barrierefrei. Ich sehe Dropbox, ich sehe aber auch Google Drive, das weniger. OneDrive sehe ich da schon deutlich mehr, dass man diese Systeme da nutzt. Auch hier, wenn man es auf seiner lokalen Festplatte hat, dann hat man kein Thema. Also da, wo wir vor 3 Jahren herkommen, war das alles noch kein Thema. Jetzt ist es ein Thema, aber es gibt hier auch hervorragende deutsche Systeme. Das ist das IONOS High Drive, Lucky Cloud, Strato High Drive, Magenta Cloud. Es gibt Sachen, die man hier schon nutzbar einer Nutzung zuführen kann. Man muss sich kurz mit beschäftigen. Die sind auch, wenn man sich da die Mühe macht, diese mal anzuschauen, die sind auch gar nicht so schlecht, wie man meint. Man ist es nur gewohnt, andere Sachen zu benutzen. Das sind gute Systeme, die absolut sicherstellen, dass die Daten hier in Heidelberg bei Dieter Schwarz, also bei der Lidl-Gruppe, verarbeitet werden oder irgendwo in Deutschland verarbeitet und benutzt werden und nirgends rauskommen. Und das ist schon mal eine Möglichkeit, dass wir hier überhaupt solche Systeme haben.
Christian, eine kurze Zwischenfrage. Also ich frage da jetzt einfach mal als interessierter Laie und ich weiß nicht, ob du das weißt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, dass in Zukunft die Integration dieser Systeme in KI-Systeme extrem zunehmen wird. Also wir machen das jetzt mittlerweile auch, dass wir zum Beispiel Claude dann Zugriff geben, also zum Beispiel mit Cowork, ich weiß nicht, ob du damit schon gearbeitet hast, dass der dann Zugriff auf diese Systeme hat, zum Beispiel in OneDrive, dass er Fotos durchsuchen kann und du sagst jetzt zum Beispiel Claude, hey, bitte guck dir mal die Fotos der letzten 5 Jahre an und such mir 5 passende Bilder, wo ich auf der Bühne stehe für einen Social Media Post über Lampenfieber. So, dann macht er das, ne, was du früher selber gemacht hast, alle Ordner durchgucken und irgendwie deine 5 Bilder raussuchen. Wenn der gut, sag ich mal, gepromptet ist und dich kennt, dann macht er das sehr zuverlässig. Weißt du, ob die Integration bei diesen Systemen genauso nahtlos geht wie da oder weißt du das nicht so genau?
Hallo. Wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer-Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Kurze Frage unter uns. Wie viel Zeit verbringt ihr oder euer Team diese Woche mit QM-Dokumentation Onboarding? Laut aktuellen Studien sind es über 24 Stunden Bürokratie pro Woche in jeder durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Jede Woche. Das ist ein halber Arbeitsplatz, der einfach verpufft. Ich sage das, weil wir bei OptiHealth Consulting genau dieses Problem gelöst haben. Mit Magic. Zu finden unter medgic.io habt ihr ein digitales QM-System, das gemacht ist für Zahnarztpraxen. Gesetzliche Anforderungen automatisch erfüllt. Neue Mitarbeitende arbeiten sich überwiegend selbst ein. Mit Videos, Bildern, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die integrierte KI beantwortet Praxisfragen in Echtzeit auf Basis eurer eigenen Prozesse. Kein Ordner, kein Chaos, kein Zeitverlust mehr. Ihr seid Zahnärzte, keine Bürokraten. Magic gibt euch eure Zeit zurück. Schaut jetzt rein, magic.io. Doch, auch damit habe ich mich beschäftigt. Also die Einbindung von beispielsweise Claude, das ist ja von Anthropic, das ist ja das aktuell führende System, auch das stärkste. Ich arbeite seit einem halben oder dreiviertel Jahr gar nichts mehr mit ChatGPT gemacht, weil Claude so stark ist. Und Gemini, das benutze ich auch gerne.
Genau, Gemini und Claude ist auch mein Daily Driver.
Ja, meine auch. Also, du kannst diese Systeme erstaunlich gut einbinden auf deine Datensysteme. Und du kannst diese erstaunlich gut einbinden auch auf geschlossene Systeme. Das, was ich zum Beispiel gerade zu Hause mache, und das ist vergleichbar wie mit all diesen Clouds, IONOS, Lucky Cloud, Strato für das private Haus, die Kamerasysteme, aber auch die ganzen Schaltsysteme, also sozusagen wie eine Smart Home Cloud. Also die habe ich nicht in der Cloud, sondern auf dem Mac-Server. Den habe ich abgeschlossen, der hat keinen Internetzugang. Und da kannst du dir eine KI raufsetzen und die macht dann alles für dich daheim. Und das ist eigentlich total spannend. Zum Beispiel kannst du die Kameras auch draußen dafür benutzen. Also wozu braucht man eigentlich Kameras am Haus oder um das Haus herum? Ne? Also 99,99999% der Fälle kommt nie jemand zu dir. Natürlich, wenn jemand kommt, ne, und du kannst ihn identifizieren, dann ist das alles fein. Aber es ist so eine geringe Anzahl, wo du mal überfallen oder beeinträchtigt wirst in irgendetwas. Aber diese Systeme haben noch andere Funktionen. Das mal als Beispiel, wenn du viele Tiere hast, wenn du Pferde hast oder einen Hund hast, die kann beobachten, okay, das Pferd XY läuft normalerweise am Tag 3 Kilometer. Jetzt ist es diesen heute nur 300 Meter gegangen oder 250 und es hinkt ein bisschen. Schau dir das doch mal an. So, das kann schon auf Basis nur dieser kleinen Daten, ne? Licht an, Licht aus, Temperatur außen, Windgeschwindigkeit. Und was es da nicht alles gibt, wenn du da noch eine Batterie dran hast, dann noch ein E-Auto dann irgendwo in der Garage hast. Das heißt, du kannst so viel mittlerweile sehen. Und wenn du dir diese Datenflut anschaust, die es da gibt und auf die du nur, wo du dann nur ein bisschen Intellekt draufsetzt, es ist irre.
Das ist ja mein ganzer Claim für dieses Jahr, ne? Daten sind die neue Währung. Also, weil Daten bedeuten Kontext für eine KI und KI plus Kontext gleich Power.
Ja, 100%. Und das sind nur diese Billo-Daten, wo ich jetzt eigentlich schon fast sage, also diese Daten, die ich da habe, die sind eigentlich schon so uninteressant. Also wer sie knacken will, soll sie gerne knacken und mitnehmen, ne? Also wer wo Licht angemacht hat. Aber auch das will man ja nicht. Also auf jeden Fall kannst du, und da jetzt mal wieder zu deiner Frage zu kommen, auch da ging es sehr, sehr einfach. Ich glaube, einen Tag Einbindungszeit, dass ich dann eine vernünftige KI drauf habe rechnen lassen, um das dann zu benutzen. Und das geht auch auf allen anderen Systemen, ne? Vielleicht einen Monat später oder einen Monat früher, aber es geht. Du kannst sie benutzen. Wichtig ist, dass du oder dass wir eigentlich in der Masse nicht den großen Clouds alle unsere Daten kostenfrei zur Verfügung stellen, wo die wieder die neuen Systeme antrainieren können, dass wir schon wieder hinterher gucken. Dann können wir irgendwann nur noch Kellner und Rasenmäherschieber hier beschäftigen in Deutschland, weil wir dann einfach gar keine Industriejobs mehr haben. Dein Claim für dieses Jahr oder unsere Claims schon vor Jahren, ist ja, ne, Daten sind Gold, ganz 100%, das ist ja schon abgelappert, ein alter Spruch. Aber man muss es langsam mal ernst nehmen, dass das so ist. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass wir aus unserem Dichter- und Denkerland und Motorenbauerland sagen, okay, ja, solange jetzt irgendwie, ne, hier das Auto, was ist denn da KI, oder hier das, was ist denn da KI, solange man es nicht anfassen kann.
Wir haben immer noch das beste Spaltmaß.
Genau, dann ist es für uns doch so weit weg. Ne? Genau, und da gehe ich auch mal direkt mal flott durch. Denn zum Beispiel bei diesem Backup und Datenspeicher, da ist ein direkter Wechsel möglich. Auch hier, wer die Präsi haben will und sich das nochmal nachlesen will, henrizi@opti-hc.de, gerne anfordern, schicke ich raus. Es gibt hervorragende EU-Alternativen und da können wir auch gleich zum Thema 3 mitkommen. Also die Praxis-Website, das Tracking. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Tagen mal Angriffe gehabt hast. Wir kriegen seit Wochen Angriff über Angriff über Angriff.
Echt? Nutzen alle Cloud Mythos jetzt oder was?
Ja, möglicherweise. Das wollten sie eigentlich noch gar nicht im Einsatz haben. Hintergrund: Cloud Mythos, das ist das ganz neue System, das auf Datensicherheit geht, der US-Firma Anthropic. Und die hat das System, weil das wohl alles knacken kann oder alle Sicherheitslücken in Windeseile finden kann, hat das System erstmal 100 ausgewählten Firmen oder eine kleine Handvoll ausgewählten US-Firmen zur Verfügung gestellt für 100 Tage. Ich glaube, der BND hat auch eine Ausgabe davon bekommen. Ich glaube, das habe ich gelesen. Und damit konnten sie ihre eigenen Sicherheitslücken da mal finden, um da Maßnahmen zu ergreifen.
Also das Modell ist so mächtig, dass sie gesagt haben, wir können es nicht der ganzen Welt geben. Wir müssen der Defensive einen Vorsprung geben, weil wenn das jetzt sofort passiert, dann kann so ziemlich jede Einzelperson eine End-to-End komplette Cyberattacke auf ein mittelgroßes Unternehmen durchführen. Und das ist schon hardcore, ne? Die haben ja ein 132-seitiges Sicherheitsmanual dazu gegeben, wo alle Risiken dastehen. Das Problem ist ja auch, dass bei Mythos, Cloud ist ja sehr stark auf Coding, also sprich, die wollten ja das Modell eigentlich gar nicht zum guten Hacker machen, aber dadurch, dass es im Coding so stark ist, ist es automatisch halt ein starker Hacker. Das macht halt das, was du dem sagst, ne? Und es ist ja auch nicht so, dass du da so einfach so eine Sperre drauflegen kannst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in ChatGPT sagst, hier, bau mir eine Bombe, das ist ja super einfach, dass die Intention dahinter klar ist. Aber das ist bei Code-Sachen halt nicht so, ne? Und dementsprechend müssen die alle erstmal ihre Sicherheitslücken selber fixen, bis das released wird. Das ist krass. Also die haben jetzt 4.7 rausgebracht. Das ist ungefähr so eine Zwischenversion zwischen 4.6, also Opus 4.6 und halt dem neuen Mythos-Ding, ne?
Ja, man muss dazu auch sagen, ich glaube, ich kriege 2 Updates die Woche. Ne, also ich lese mir immer mal wieder Updates-Texte in Kurzform durch, kannst ja fast nicht mehr durchlesen. Es ist so viel jede Woche, was da hinzukommt und was da wieder schneller geht, was da besser geht. Irre, es ist komplett irre. Also wie gesagt, das sollte eigentlich der interessierte Hörer von uns beiden oder Zuschauer, der sollte das eigentlich schon wissen, dass das in den letzten Jahren sich eigentlich wirklich ultimativ beschleunigt hat, der Wissenszuwachs da.
Ja, vor allem in den letzten 6 Monaten, finde ich, seit dem Release von Gemini eigentlich, ne? Und jetzt mit Anthropic, man sieht ja auch, dass die Nutzerzahlen von ChatGPT innerhalb von, also früher war es so, wenn irgendjemand so langsam angefangen hat zu verlieren, hat das ziemlich lange gedauert. Jetzt ist es echt so, jeder hat ja gedacht, OpenAI gewinnt das KI-Race. Und jetzt denkt das halt wirklich keiner mehr. Man sieht, wie volatil diese Sache ist, ne?
Du kannst dir das ja so vorstellen. Ich meine, du hast ja, ich weiß nicht, hast du ein Netflix-Abo?
Ja, habe ich.
Hast du ein Disney-Abo?
Nee.
Hast du Amazon Prime?
Ja.
Hast du, weiß ich, HBO, das ist, glaube ich, Wow in Deutschland?
Nee, ich habe genau die beiden, glaube ich.
Die beiden, okay, du hast die beiden. Ich habe Kinder, ich habe noch Disney, ne?
Ja.
Du, wenn eine gute Serie auf Prime kommt, dann guckst du es auf Prime.
Ja.
Wenn jetzt ein halbes Jahr keine gute Serie mehr kommt und es ist eine gute bei Netflix, dann guckst du es da. Und genau so musst du das sehen. Du hast in der Regel dann 2-3 Abos. Ich weiß nicht, wie viele Abos wir mittlerweile hier im Betrieb haben. Ich habe keine Ahnung. Ich muss da wirklich nochmal wieder durchgehen, ob man noch einige davon nicht mehr benutzt. Und wenn dann ein neues Modell ist, was gut ist und man hört, dass es gut ist, benutzt man das dann auch wieder. Das ist halt raus aus der Büchs, rin in der Büchs. Das geht halt unglaublich schnell und da ist gar keine Barriere mehr dazwischen.
Richtig. Und vor allem, der Druck ist auch da, um das drittbeste Modell zu benutzen. Also gerade im B2B-Kontext. Ne? Also B2C ist noch, glaube ich, ein bisschen träger. Ich glaube, da ist ChatGPT sogar immer noch führend, bei der Omi oder bei der Mama oder beim Privat. Aber B2B, da geht es um Geld, ne? Und wenn du da das 6. beste Modell benutzt, dann hast du einen kompetitiven Nachteil einfach, ne?
Vor allem, wenn du so klare Use Cases hast, ne? Wenn du dich auf ein, zwei Themen dann schon konzentriert hast, die zu tun, ja, und nicht sagst, okay, du möchtest dich darauf konzentrieren, der Omi dann die letzten Haushaltsrezepte und Backrezepte zu machen und gleichzeitig möchtest du richtig gut Programmiertätigkeiten damit voranschreiten. Du musst sicher auch diese Modelle, das sind ja Trilliarden von Daten, die dann ganz speziell dann analysiert und benutzt werden. Und du musst dann schon irgendwie da einen Kanal setzen, wo die Modelle hingehen sollen. Und das macht die Modelle auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite dann halt auch ein bisschen anfälliger. Aber der Tokenverbrauch, den ich da so sehe, auch bei mir, also teilweise auch gerade in den Businessmodellen von Claude, ich habe das neulich gehabt, ich habe meine Tokens an einem Tag verbraucht gehabt.
Was hast du denn für einen Plan, den Max oder was? Wie viel zahlst du pro Monat? 100?
Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich habe dein Abo abgeschlossen.
Also wenn du den normalen, diesen 20-Euro-Plan hast, das ist sehr
spannend. Nein, der ist es nicht. Der ist es nicht. Ich glaube, das müssen 100 oder 200 sein.
Bei Claude, da gibt es ja so viele Modelle. Das ist ein bisschen kompliziert. Bei Gemini, da hast du ja das Token-Ding nicht so sehr, ne? Sondern
Gemini ist easy. Gemini habe ich nicht. Ich habe es bei Claude, insbesondere bei Claude. Da habe ich an einem Samstag mal, und da ich bin da auch ziemlich sicher, dass da gar nicht so viele Mitarbeiter da waren, die es auch benutzt haben. Aber ich bin an einem Samstag habe ich mein ganz spezielles Thema. Und er hatte auch wirklich, teilweise hat er 30 Minuten gebraucht, um mir Rückfragen zu stellen, um das zu erfassen.
Ich habe heute eine Stunde ihn arbeiten lassen. Eine Stunde, Opus 4.7, ohne Rückfrage. Wenn der Prompt gut gemacht ist, mach erst das, mach dann das, mach dann das, mach dann das. Und du bist schon einmal durch alle Genehmigungen durchgegangen. Und es kommt nicht eine, die kritisch ist. Kann es sein, dass er eine Stunde arbeitet.
Also wie gesagt, halbe Stunde habe ich jetzt erlebt selber und dachte, okay, krass. Und ich war mit der Arbeit fast fertig und dann sagte er, deine Tokens sind aufgebraucht.
Ja, das Problem bei Claude ist ja, der macht das einmal pro Session, dann nochmal pro, ich glaube pro 5 Stunden, pro Woche und nochmal pro Monat oder so. Das heißt, da musst du wieder 5 Stunden warten, dann hast du wieder mehr Limit und dann kommst du aber eventuell an dein Wochenlimit. Und wenn du das Wochenlimit hast, das heißt, selbst wenn du im Monat so und so viel hast, kannst du es nicht alles in einem Tag aufbrauchen, sondern er gibt dir immer nur scheibchenweise die Sachen frei.
Ja, Wahnsinn. Irre.
Ja, die Monetarisierung ist interessant, ne? Und weißt du, was auch witzig ist? Die Output-Token sind jetzt nicht mehr in Wörtern, sondern in Silben. Das heißt, dadurch steigt der Output, die Output-Kosten um ungefähr 30% im Verhältnis zu Opus 4.6. Also du hast zwar die gleichen Token, aber du kriegst für deine Token weniger. Das ist ein bisschen wie eine Inflation.
Dann erklär doch nochmal, wir reden so viel über Token, erklär doch nochmal, was ein Token ist, dass alle Hörer den gleichen Sachstand hier haben.
LLM gibt ja Outputs in Form von Wörtern oder meistens in Form von Wörtern oder Grafiken. Das ist wie Pixel eines Bildes, kann man sich das vorstellen. Ja, und wenn du ein großes Bild mit vielen Pixeln malen willst, kostet das mehr Output-Token, als wenn du sagst, ey, mach mir nur ein 300x200-Pixel-Bild. Wenn du sagst, ich will es in 4K haben, also denk besonders scharf nach, dann produzierst du einfach mehr Output-Tokens. Und du kannst zum Beispiel sagen, das Modell soll mit einem leichten, also niedrigen Effort arbeiten, mit einem mittleren oder mit einem hohen. Ja, aber je niedriger der Effort ist, also sprich, je weniger sich das Modell anstrengt beim Nachdenken, also je schneller es sozusagen zu einer Entscheidung kommt, ohne alles zu berücksichtigen, umso günstiger kriegst du die Antwort, die ist dann aber eben ungenauer oder / schlechter. Das wird übrigens auch ein Skill werden, in Zukunft zu entscheiden, wie viel will ich denn ausgeben für diese Denkleistung. Jetzt ist das jetzt eher so eine Deep Task, ist das eine Medium Task? Vielleicht kommen wir auch irgendwann an den Punkt, wo das Modell das selber entscheidet. Momentan ist es aber schon noch so, dass man das mehr oder weniger manuell einstellen muss. Ja, und da muss man damit rechnen, dass wenn man dem eine krasse Aufgabe gibt und sagt, denk sehr, sehr scharf nach, dass das dann deine Output-Token halt sehr, sehr stark verbraucht. Und je nach Modell, hast du, wenn du ein 100-Dollar-Modell hast, hast du, glaube ich, 1 Million Token pro Monat, bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, das ist $25 pro 1 Million Output-Token, ist momentan Opus 4.7.
Oh, da bist du aber krass drin. Ich habe mich mit den Sachen, was das kostet, ehrlich gesagt, wirklich nicht so genau beschäftigt. Ich habe sie jetzt hart benutzt.
Ja, das ist momentan ein so krasses Thema und so ein Fokusthema. Wir schulen gerade auch alle Führungskräfte bei uns im Umgang mit Claude Cowork und da bist du wahrscheinlich sogar schon weiter, aber ihr seid ja auch eine Entwicklerbude, ja, im weitesten Sinne. Ich frage mich, wie viele Zahnarztpraxen das machen und ich glaube, dass wir in 2 Jahren ganz anders reden werden. Aber das sind die Frontier-Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Also die das jetzt hier hören und sich fragen, okay, wo stecken wir gerade unsere Prioritäten rein? Da rein.
Ja.
Definitiv. Also im Endeffekt kannst du deine Mitarbeiter verdoppeln, ne, wenn du es gut machst. Weil wenn du jedem Mitarbeiter lernst, das zu benutzen, hat jeder Mitarbeiter, der jetzt irgendwo in einem administrativen Bereich arbeitet oder kreative Arbeit macht, einen Mitarbeiter, dem man das geben kann.
100%. Also dieses Coworking, also nicht nur dieses Coworking ist ein feststehender Begriff von Microsoft, aber dieses, sagen wir mal, dieses Coworking im Sinne von, es ist komplett frei, wie du arbeitest, aber den Coworker als Klon zu sehen, ja, das ist ein Riesenthema, was du dir antrainieren musst und deinen Mitarbeitern antrainieren musst. Ne?
Vielleicht auch was für eine Folge. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder uns schreiben, ob ihr Bock habt, dass wir mal eine Folge zum Thema Agentic AI, Claude und Gemini, jetzt ChatGPT führt es jetzt auch ein mit Codex oder hat es eingeführt, dass wir dazu mal so ein bisschen was machen. Da sind wir zwar vielleicht nicht die Superprofis, aber ich glaube, wir sind gut genug, um ein bisschen was zu zeigen.
Ich glaube, wir sind zumindest gute Anwenderprofis. Ne? Und was die Leute brauchen, die brauchen vielleicht hier unsere Zuhörer und Zuhörerinnen keinen Wissenschaftler, der denen erzählt, wo es jetzt hingeht bis November, sondern wie man es aktuell in der Praxis nutzen kann. Ich würde sagen, vielleicht machen wir im nächsten Monat mal diese Folge und dann übernächsten machen wir mal ein Recap von der Patientenkategorisierung. Dann haben wir mal zwei coole Themen und KI machen wir ja immer ein, zwei Themen im Jahr mit KI und dann sollten wir jetzt mal wieder ein aktuelles Update machen.
Ja, aber das ist ja was ganz anderes. Das ist ja wieder was ein völlig krasses Update.
Das stimmt.
Christian, wenn du möchtest, ich könnte überlegen, ob wir als Gast den Andreas Wutschka mit reinnehmen. Das ist unser CTO, der diese Systeme für uns hier aufsetzt und der auch das Thema Vibe-Coding extrem cool anwendet.
Ja, sehr gerne. Wenn man das noch verstehen kann, was er sagt, dann finde ich das super.
Kann man, weil der das bei uns den Leuten hier zeigt. Die sind null Techie. Ne? Der zeigt das halt unserer ZFA, ne? Hier. Also der weiß schon wieder, das erklärt so, dass das alle verstehen.
Dann lass uns gleich doch mal einen Termin machen, sobald wir durch sind. Aber wir ziehen das Thema mal durch. Ich habe nämlich noch einen Schmankerl zum Schluss. Thema 3 ist Praxis, Website und Tracking. Ich habe es gerade schon mal angeschlossen. Google Analytics auf der Website, die Daten fließen. Also man muss es nur wissen. Ich weiß nicht, man wird es wahrscheinlich trotzdem nutzen, aber sie fließen automatisch alle ab. Und das muss einem 100% klar sein. Die Login-Daten, die Daten von den Patienten, es ist alles nicht mehr da und es wird alles benutzt. Der Nutzen daraus kommt halt nicht dir selber zu. Und dann gibt es natürlich auch die Software, die Website-Bilder wie Wix, Squarespace, GoDaddy. Die Server sind alle in den USA, das sind die größten Website-Betreiber der Welt. Hier in Deutschland haben wir auch da hervorragende Hosting-Alternativen, IONOS, die United Domains und so weiter und so fort. Was benutzt ihr? Wir benutzen Matomo. Benutzt ihr das auch?
Nee, gar nicht. Matomo ist die Alternative zu Analytics, oder wie?
Genau, so kann man das sehen. Wir benutzen das schon seit Jahren. Es ist richtig, richtig gut und das Tool sorgt dafür, dass deine Daten eben nicht in die falschen Hände, die sind halt hier. Die überweist du jetzt nicht kostenlos irgendwo anders hin. Würde ich an deiner Stelle dann auch mal mein Auge drauf werfen. Das ist dann schon, wie gesagt, schon sehr, sehr gut. Und zum Schluss habe ich noch ein kleines Takeaway und das ist etwas, was man vielleicht überhaupt nicht erwarten würde. Aber du weißt ja, lieber Stefan, ich komme aus Schleswig-Holstein und Schleswig-Holstein hat schon vor Jahren beschlossen, dass es einen digital souveränen Arbeitsplatz geben soll. Und das Land, also alle Behörden, ne? Also das ist jetzt wirklich nicht irgendwie so eine Spaßveranstaltung von so einer Kirmesbühne, Fahrkartenschalter mal digitalisieren, sondern alle Behörden, alle Gerichte, ne? Alle Finanzämter, alles, was es da irgendwo gibt, die stellen die komplette IT auf Open Source um. Also von Windows gehen sie weg und gehen auf Linux, von Microsoft Office, das heißt von Excel, Word und den ganzen PowerPoint-Sachen gehen sie auf LibreOffice. Mega geiles Tool aus Deutschland, kann man super benutzen. Exchange-Server gehen sie auf Open Exchange und Teams gehen sie auf OpenTalk. Und das wollte ich eigentlich nochmal als Mutbringer so ein bisschen mitnehmen. Wenn es ein ganzes Bundesland schafft, einen digital souveränen Arbeitsplatz zu machen, ja, was richtig schlau ist, das zu tun und dort zu investieren, warum sollte es eine Zahnarztpraxis nicht können, wenn sie sich mit diesen Themen beschäftigt? Und das auch gerne mal googeln, gerne auch mal da selber die Recherche machen. Es ist wirklich vorbildlich, was da gemacht wird, was für eine Vorarbeit geleistet wird, welche Informationen da bereitgestellt werden. Kann ich sehr empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Wir haben noch 3 Jahre Donald Trump vor uns. Alle schotten sich ab. Die Chinesen geben uns gewisse Tools nicht mehr. Die Amerikaner geben uns gewisse Tools nicht mehr. Wer weiß, wann wir irgendwann mal keine Geheimdienstinformationen mehr bekommen. Es wurden ja schon von Brüsseler und EU-Richtern wurden die Kreditkarten gesperrt, weil die irgendeine Verurteilung gemacht haben, die den Amerikanern nicht gepasst hat. Ich glaube, das ging um einen Strafbefehl gegen Netanyahu oder so. Das heißt, wer hindert denn irgendjemanden daran, zu sagen, ey, als Erpressung, ja, dann schalten wir euch doch mal Microsoft Word ab morgen, ne? Oder nee, ab jetzt sofort. Und wenn ihr es morgen wieder haben wollt, dann macht ihr doch mal ABC. Ich glaube, der Kampf beginnt da bei sich und das schon lange, bevor es überhaupt zum Kampf kommen muss. Und idealerweise gibt es da nie einen, dass man sich einfach mit der Souveränität auseinandersetzt und dafür sorgt, dass man nicht sofort, das ist, glaube ich, auch zu viel verlangt, man kann es auch mit einer gewissen Bequemlichkeit machen, dass man peu à peu immer mal wieder alle 3 Monate ein Tool austauscht, um dann irgendwann nicht alles auf einmal machen zu müssen. Und das ist eigentlich, wenn man so will, mein Take und mein Punkt, das zu machen, lieber Stefan.
Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, dass viele sehr, sehr schuldig sind oder dass sich da so ein bisschen wiedergefunden haben. Wichtig ist natürlich, dass die Tools halt wirklich keinen kompetitiven Nachteil haben, glaube ich. Also keinen großen zumindest, sodass man sich das auch leisten kann, das zu machen. Aber hast du ja gesagt, dass die Tools, muss man sich dann einfach angucken. Ne? Finde ich dann aber auch die Verantwortung der Hersteller, einfach ein besseres Marketing zu machen. Ne? Krass, wie dominant das natürlich auch in den Medien ist. Von den Tools kannte ich fast gar keine. Wäre natürlich cool, wenn die Leute ein bisschen mehr nach draußen gehen würden oder wenn sie eine Bühne hätten. Weil wenn ich eine coole Demo sehe von einem Tool und ich sage, geil, das ist, sieht vielleicht sogar besser aus als jetzt Teams oder so, dann sind, glaube ich, viel mehr Leute bereit auch zu wechseln. Ne? Weil du wechselst nur dann, wenn du eine Vorstellung davon hast, auf was du dich einlässt. Da sind deutsche Softwarehersteller einfach nicht gut. Ne?
Das sind die super schwierigen Themen. Hört ihr mal den Podcast von diesem Albrecht von Sonntag an. Ich weiß nicht, welchen Kanal das war, muss man googeln. Das ist der Idealo-Gründer oder einer der Idealo-Gründer. Und der hat mal genau gezeigt, als Vergleichsplattform, wie weit die vor allen anderen weg waren, bis Google seinen Code geändert hat, dass sie gesagt haben, okay, pass auf, jetzt kommen dann wirklich völlig unbedeutende oder unsere eigene Vergleichsplattform kommen dann alle darüber. Das heißt, selbst wenn du dann Werbung machst, haben diese Unternehmen ja jetzt mittlerweile die Macht, dass du das gar nicht mehr siehst oder gar nicht mehr so schnell siehst oder dass du so viel Geld in die Hand nehmen musst, dass sie dich dann sozusagen ausdörren können. Mhm. Das sind ja die großen Gefahren, dass man mit dieser Monopolmacht, dass man da einfach keinen Wettbewerb mehr erfahren kann. Wettbewerb ist ja total volkswirtschaftlich das Schlauste, was es geben kann im Kapitalismus. Es gibt aber im Wettbewerb, oder besser gesagt im Kapitalismus, Punkte, die man erreicht, wo auch der Kapitalismus komplett kaputt geht. Ja. Und das sind die Monopolbildung. Das sind Price Gouging. Es gibt ja viele Sachen, die man volkswirtschaftlich betrachtet, deswegen auch einschränken muss, dass man einen Top-Wettbewerb und einen Top-Kapitalismus, also ein Top-System immer noch hat, wo man allen die Chance gibt, reich zu werden. Das System ist momentan schwer in Schräglage, weil wir nicht schnell genug begreifen, dass wir diese Sachen nicht haben. Und auf der anderen Seite, wir haben ja die Lösung, aber diese Lösungen, die sind nicht durchlässig genug. Also die da sind, lassen diese Lösung nicht gut genug durch.
Ja, fair enough. Also klar, wenn es Gatekeeper gibt und dann Vetternwirtschaft sozusagen betrieben wird, es zeigt denen nicht, wenn du mir das und das versicherst, dann ne, finden da so Seilschaften statt. Ne? Google macht einen Deal mit, weiß ich nicht, Meta, ja, dass gesagt wird, komm, wenn jemand was sucht, dann zeigst du Facebook oben an, anstatt, keine Ahnung, StudiVZ, das Beispiel, ne, aber ja, so ist dann gegenseitiger Machterhalt, ne? Passiert ja auch in der Politik sehr oft, ne? Das ist ja dann einfach nur auf wirtschaftlicher Ebene.
Ja, das stimmt. Stefan, das war eigentlich das Thema für heute. Nächstes Mal gehen wir wieder mal ein bisschen weniger ernsten Themen zu. Ich würde sagen, wir machen nächstes Mal ein schönes KI-Thema, ne?
Das wird cool, wirklich. Ich habe von Andreas sehr viel gelernt in den letzten 1 bis 2 Jahren und der ist noch viel tiefer drin als ich.
Ich freue mich total drauf. Ihr müsst ihm gleich die Einladung weiterschicken, wenn wir einen Termin festgelegt haben. Und ansonsten, Stefan, ich danke dir, dass du dabei warst, dass du uns eine kleine Intro Gerne. Gemacht hast, wie es gerade läuft, was für tolle, mega spannende Projekte du gerade wieder verfolgst. Ja, und da würde ich sagen, hören und sehen wir uns in 3 oder 4 Wochen. Vielen Dank, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal so eine kleine, bisschen ernstere Folge zu haben. Etwas vielleicht Untypisches, aber hin und wieder heben wir ja mal den mahnenden Finger. Das haben wir in der Vergangenheit auch ja schon mal gemacht. Und wer die Präsi will, einfach eine E-Mail an henrizi@opti-hc schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Stefan Helker und Christian Henrizi. Ciao, ciao.
Bis bald. Tschüss.